HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Das neue Jahr ist ja schon ein paar Tage alt, aber es liegt doch noch so ganz frisch und für viele durchaus noch ganz entspannt vor uns. Damit es so bleibt, ist es jetzt Zeit, sich in Gelassenheit zu üben. Wo liegen denn die Quellen für diese innere Haltung der Gelassenheit? Und hat uns vielleicht die Pandemie gelehrt, mehr im Augenblick zu leben und das Leben wertzuschätzen? Um die Kraftquelle der Gelassenheit dreht sich das Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Zunächst aber ein Blick in aktuelle Vorgänge in Religionen und Kirchen. Und zumindest für die katholischen Bistümer München und Köln beginnt das neue Jahr nicht so richtig entspannt. In München wird voller Spannung ein neues externes Gutachten zu den Missbrauchsfällen im Erzbistum erwartet. Es soll in der übernächsten Woche veröffentlicht werden. Aber schon jetzt sind neue Vorwürfe laut geworden. Die betreffen die drei noch lebenden Münchner Erzbischöfe Marx, Wetter und Ratzinger. Letzterer ist bekanntermaßen der frühere Papst Benedikt XVI. Es geht um den katholischen Priester Peter H. aus dem Bistum Essen. Rund 30 Missbrauchsfälle werden ihm zugeordnet. Sie reichen mehr als 40 Jahre zurück. Als damals in Essen die ersten Missbrauchsvorwürfe gegen ihn laut werden, soll er nach München wechseln, um eine Therapie zu machen.
Erzbischof in der bayerischen Landeshauptstadt ist damals Josef Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI. Was wusste er von der Vorgeschichte des Priesters Peter H., als das Münchner Ordinariat den Wechsel befürwortete?
Er hatte von dessen Vorgeschichte keine Kenntnis.
Das lässt der emeritierte Papst Benedikt XVI. Über seinen Privatsekretär Erzbischof Georg Genswer in die Wochenzeitung Die Zeit wissen. Sie berichtet diese Woche über ein internes Dekret, ausgestellt vom kirchlichen Gericht des Erzbistums München. Auf das Jahr 2016 ist dieses Dekret datiert. Es liegt dem BR vor. Darin heißt es:
Der damalige Erzbischof Josef Kardinal Ratzinger und sein Ordinariatsrat waren in Kenntnis der Sachlage zur Aufnahme des Priesters H. bereit.
So steht die Aussage des kirchlichen Gerichts gegen die des ehemaligen Papstes. Und das Dekret hält fest, dass auf ein kirchliches Strafverfahren gegen H. verzichtet worden sei, obwohl der Priester schon nach damaligem Recht eine Straftat begangen habe. Eine Meldung an die Glaubenskongregation sei ausgeblieben, doch ohne Wissen um die Vorgeschichte Haas im Bistum Essen, wie hätte man da etwas melden können? So zumindest die Erklärung des ehemaligen Papstes. Der Münsteraner Kirchenrechtsprofessor Thomas Schüller ist der Ansicht, dass die Erklärung aus Rom wenig glaubhaft ist.
In wenigen Tagen wird ja in München der zweite ausführliche Bericht zur Aufarbeitung von Fällen von sexuellem Missbrauch im Erzbistum München-Freising veröffentlicht werden. Da wird man, denke ich, sehr schnell sehen, dass dieses Dementi nicht viel wert ist. Denn das scheint doch sehr sicher zu sein, dass der damalige Erzbischof Josef Ratzinger A. über den Hintergrund Bescheid wusste und auch über das Gefährdungspotenzial.
Beim Fall H. geht es nicht nur um die Rolle von Josef Ratzinger, der im Jahr 1982 als Präfekt der Glaubenskongregation nach Rom wechselte. Danach war bis zum Jahr 2008 Friedrich Wetter Erzbischof von München und Freising. Ein wichtiger Punkt für Kirchenrechtler Schüller.
Entscheidend ist, dass man jetzt sieht, dass über einen langen Zeitraum mehrere Erzbischöfe von München und Freising in der Hauptsache vor allem Kardinal Wetter versagt haben. Und dementsprechend wird das im Dekret sehr genau aufgelistet. Das macht den Reiz des Dekretes aus.
Auch gegen den amtierenden Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx werden in dem Artikel der Zeit weitere Vorwürfe laut. Kirchenrechtler aus Bonn und Tübingen kritisieren, dass Marx 2008 ebenfalls eine Meldung nach Rom unterlassen habe, obwohl dem Ordinariat ein Geständnis von H. zu einem weiteren Fall vorgelegen habe. Äußern will sich Marx derzeit nicht. Er verweist auf das Missbrauchsgutachten, das in der Woche vom 17. bis zum 21. Januar vorgestellt werden soll. Doch wie geht es den Betroffenen mit den Fragen und Auseinandersetzungen, die nun schon vor dem Gutachten auftauchen? Thomas Schüller berät seit 30 Jahren ehrenamtlich Opfer, wie er sagt. Sein Fazit?
Die Betroffenen schauen sich dieses Spiel eigentlich nur mit großem Ekel an, denn immer noch geht es ja scheinbar um das Reinwaschen der Kirche. Es geht um kirchliche Karrieren, es geht um das heiligmäßige Leben eines von vielen verehrten ehemaligen Papstes, der jetzt nicht mit Schmutz beworfen werden soll. Das schafft keinen Seelenfrieden.
Ein Gutachten von Juristen wie das in München könne, so Schüller, nur ein erster Schritt der Aufarbeitung sein. Eigentlich sollte sich der Staat und nicht die Kirche um dieses Thema kümmern, findet er. Er fordert gesetzliche Grundlagen für Wahrheitskommissionen als unabhängige Instanz zu schaffen.
Schon vor der Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten neuen Missbrauchsgutachtens im Erzbistum München gibt es neue Vorwürfe, unter anderem gegen den früheren Münchner Erzbischof und Kardinal Josef Ratzinger, den späteren Papst Benedikt XVI. Christian Wölfel berichtete. Und auch im Erzbistum Köln beginnt das neue Jahr turbulent. Der Kölner Erzbischof nimmt ja derzeit eine Auszeit. Kürzlich war publik geworden, dass das Erzbistum rund 2,8 Millionen Euro ausgegeben hatte für die letztlich missglückten Kommunikationsmaßnahmen rund um die Gutachten zur Missbrauchsaufarbeitung. Demgegenüber haben die Opfer von Missbrauch bislang viel weniger Geld gesehen. Und es waren Zweifel aufgetaucht, dass die Gelder von Kardinal Wölki und seinem Verwaltungschef überhaupt ordnungsgemäß freigegeben wurden. Deshalb sollten wichtige Finanzentscheidungen der vergangenen 10 Jahre extern überprüft werden. Aber diesen Aufklärungswillen hat jetzt der Vatikan ausgebremst. Die Untersuchung soll es zwar geben, aber erst, wenn der Kardinal wieder in Köln ist. Für die Kölner Katholiken ein durchaus weitreichendes Signal aus Rom.
Nasskalte Wintertage mit dunklen Wolken über den Domspitzen schaffen in Köln gerade eine Stimmung, die Symbol für den Zustand des Kölner Erzbistums sein könnte. Die jüngste Nachricht aus dem Vatikan hat es nicht besser gemacht. Die Bischofskongregation, eine Zentralbehörde, die für alle Bischofsangelegenheiten zuständig ist, hat entschieden, dass die Prüfung der Auftragsvergaben der letzten 10 Jahre durchgeführt werden darf, aber erst, wenn Kardinal Wölki ab Anfang März wieder in sein Amt zurückgekehrt ist. Dazu Christoph Hart, Sprecher des Kölner Erzbistums.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, würde ich sagen. Ja, es ist klar, Rom sagt ja zu dieser Untersuchung, aber sagt, wir warten jetzt die Übergangszeit bis zur Rückkehr des Kardinals ab. Und bis dahin könnt ihr in Köln ja schon mal diese Untersuchung vorbereiten.
Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller hält Kardinal Rainer Maria Wölki nicht für den optimalen Aufklärer.
Er ist ja selbst im Konkreten Beschuldigter, genau wie sein langjähriger Generalvikar Hoffmann, denen die Vorwürfe gemacht wurden, im Umgang mit Vermögen des erzbischöflichen Stuhls nicht nach den vermögensrechtlichen Vorschriften gehandelt zu haben.
Viele Rheinländer, die man vor dem Dom dazu befragt, sprechen offen von Vertuschung.
Wenn es irgendwelche Sachen gibt, sollen sie sofort überprüft werden. Dieses ganze Aufschieben, bis immer jemand im Amt ist, da hat man noch genügend Zeit, dann irgendwelche was nicht gleich in den Keller zu bringen oder so.
Untersucht wird wieder gar nichts.
Ich finde, dass die katholische Kirche sich nicht noch mehr Vertuschungsmanöver leisten kann und eigentlich volle Transparenz hinlegen muss.
Gemeinsam hatten Rolf Steinhäuser, momentan Vertreter von Wölki, das Domkapitel und der Vermögensrat des Erzbistums diese Untersuchung dem Vatikan vorgeschlagen. Zumindest ihr Auftrag, die Ausgaben von 2,8 Millionen Euro für PR und teure Anwälte in Zusammenhang mit den Querelen, um die Missbrauchsaufklärung zu überprüfen, wurde sofort erledigt. Es besteht der Verdacht, dass der Kölner Erzbischof und sein Generalvikar entgegen den Vorschriften Kirchengremien nicht unterrichtet haben. Die Untersuchungsergebnisse wurden nach Rom geschickt. Es ist unklar, ob sie jemals veröffentlicht werden. Christian Weißner von der Reformbewegung Wir sind Kirche fürchtet:
Es bahnt sich ein neues Kommunikationsdesaster an. Es scheint in Rom Menschen zu geben, die nicht wissen, um was es hier wirklich geht im Kölner Erzbistum. Dieses Leitungschaos ist wirklich unerträglich.
Mit der Nachricht aus Rom wurden Hoffnungen von Wölki-Kritikern ausgelöscht, dass der umstrittene Erzbischof vielleicht doch nicht nach Köln zurückkehrt. Er wird sich harten Fragen zu stellen haben, sagt Kirchenrechtler Thomas Schüller.
Aus welchen Vermögensbestandteilen des erzbischöflichen Stuhls finanziert eigentlich der Kardinal die vollkommen in der Sache sinnlose katholische Hochschule? Denn in Bonn gibt es eine Vollfakultät, finanziert vom Land Nordrhein-Westfalen. Eine Hochschule zu betreiben ist sehr teuer und das werden eigentlich jetzt die entscheidenden Punkte sein, die zu prüfen sind. Welches Vermögen hat man da genommen? Wie will man dauerhaft die Hochschule finanzieren? Das alles werden jetzt Untersuchungsgegenstände sein.
Wenn Kardinal Wölki nach 5 Monaten Auszeit wieder da ist, wird es für ihn hier in Köln nicht einfacher werden.
Kardinal Wölki und die schützende Hand aus Rom. Der Vatikan stoppt vorerst Ermittlungen zu Finanzentscheidungen im Erzbistum Köln. Frank Piotrowski berichtete. Am vergangenen Donnerstag war der Tag der Heiligen Drei Könige Und zurzeit sind sie ja auch in vielen hessischen Städten und Dörfern wieder unterwegs. Kinder als Sternsinger, oft verkleidet in den Rollen von Kaspar, Melchior und Balthasar, den drei Sterndeutern, die dem Stern von Bethlehem folgten. Sie sammeln Spenden für eines der größten christlichen Kinderhilfswerke. In Selters sind in diesem Jahr besondere Sternsinger unterwegs. Sie haben nämlich gleichsam den Segen von Papst Franziskus höchstpersönlich im Gepäck. Stern über
Bethlehem, nun bleibst du. Die da singen, sind Sternsinger. Alexandra, Joshua und Miriam. Sie ziehen in diesen Tagen verkleidet als die heiligen drei Könige durch die Straßen im mittelhessischen Selters und verteilen Segenssprüche. Es raschelt und klappert kurz und schon hat Miriam einen Segensspruch in einen Briefkasten eingeworfen. Wegen Corona gibt es die in diesem Jahr nur als Aufkleber im Brief. Die Türbögen werden dieses Mal nicht mit Kreide beschriftet. Doch der Segensspruch, der hat es in sich. Er kommt quasi mit Unterstützung von ganz oben. Denn Miriam und ihre Mitsternsinger Alexandra und Joshua sind erst seit wenigen Tagen zurück aus Rom. Joshua erzählt.
Wir saßen in der ersten Reihe und vielleicht 10 bis 5 Meter. Also wir waren schon ziemlich nah dran.
Und wegen Corona durften sogar noch weniger Sternsinger als sonst nach Rom. Der Papst lädt sie traditionell zum Neujahrsgottesdienst ein. Vor Ort waren dieses Jahr dann nur eine Delegation aus der Schweiz, eine aus Südtirol und eben die Gruppe aus Selters. Die drei sind noch ganz begeistert von ihren Eindrücken.
Die zweite Lesung, die war auf Deutsch, aber die wurde auch vom Papst gelesen. Aber allein, dass man ihn sieht, war schon genug eigentlich.
Ohne Corona hätten sie dem Papst sogar bei der Gabenverteilung geholfen. Macht nichts, immerhin haben sie ihn hautnah gesehen. Und auch die Sternsinger aus Mittelhessen selbst waren in Rom eine echte Attraktion, wie Miriam schildert.
Als wir auf den E-Scootern gefahren sind, haben ganz viele Leute angehalten und Fotos von uns gemacht. Immer wenn wir im Kostüm waren, haben uns Leute fotografiert.
Auf dem Programm der Gruppe stand neben dem Besuch der Neujahrsmesse im Petersdom auch der Besuch im Kolosseum und das Segnen der Schweizer Garde. Und daneben gab es aber auch noch ein ganz anderes Highlight, findet zumindest Joshua.
Also wir hatten jeden Tag mindestens einmal Pizza. Und egal wo, die Italiener können Pizza machen.
Doch warum machen die Jugendlichen eigentlich mit bei der Sternsingerei? Die 13-jährige Alexandra erklärt.
Also ich freue mich immer, wenn wir dann sehen, wie viele Spenden wir gesammelt haben und dass wir dann so wissen, dass wir den anderen Kindern sehr viel damit helfen können. Das ist echt toll.
Alleine im Bistum Limburg kamen so im vergangenen Jahr immerhin fast 800.000 Euro zusammen. In diesem Jahr werden die Spenden für Gesundheitsprojekte in afrikanischen Ländern gesammelt. Aber auch vor Ort in Selters kommt die Sternsingerei mit päpstlicher Unterstützung gut an. Anwohnerin Gertrud Weber.
Das ist natürlich was ganz Außergewöhnliches. Ne? Aber ich habe es ja auch gewusst, dass die beim Papst waren. War ja auch in der Presse. Und wir haben ja auch ganz tolle Kinder.
Dem Papst ganz nah waren Sternsinger aus dem hessischen Selters. Von ihren Erlebnissen in Rom, auch abseits der heiligen Hallen, haben sie unserer Reporterin Alina Leimbach erzählt.
hr-info. Himmel und Erde.
Wenn das neue Jahr noch keine 10 Tage alt ist, dann kann man sich ja nochmal erinnern an die guten Vorsätze. Und so manch eine oder einer wird da vielleicht auf dem Zettel stehen haben, weniger Stress zu haben, es ruhiger angehen zu lassen, überhaupt mehr Gelassenheit ins Leben zu bringen. Ein guter Vorsatz. Wir reden heute darüber im Himmel und Erde Sonntagsthema. Man könnte ja vielleicht sagen, mach's einfach wie das Faultier. Das ist durch nichts aus der Ruhe zu bringen, verschläft 20 Stunden des Tages, komme, was da wolle, und hängt eigentlich sein ganzes Leben nur ab. Diese Ikone der Gelassenheit wollen wir uns mal genauer anschauen mit Tobias Keiling. Er ist Philosoph und einer der Autoren des Buches Faultiere, ein Porträt. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat kürzlich mit ihm gesprochen und ihn zunächst gefragt, was reizt eigentlich einen Philosophen am Faultier?
Ja, also ich gebe zu, das war erstmal so eine spleenige Idee, die wir in einem Forschungsprojekt hatten, das sich eigentlich mit Kulturen der Muße beschäftigt. Mhm. Und dann haben wir angefangen mal zu recherchieren, was das denn für ein Tier ist und warum man das Faultier nennt. Und dann zeigte sich eigentlich bei der Recherche, dass das auch eine sehr gute Fallstudie sein kann, sozusagen als angewandte Kulturphilosophie, weil es dem doch sehr typisch ist, wie dieses Tier und seine Eigenschaften, dass es viel schläft, dass es langsam ist, wie das gedeutet wird. Und dass es ein Zusammenwirken gibt von Wirklichkeit und Fiktion, von Realität und unseren Zuschreibungen, das sehr spannend ist und dass man eben sozusagen als Beispielfall dann diskutieren kann.
Mhm. Das heißt also im Grunde, was die Menschen über das Faultier denken und sagen, das sagt im Grunde mehr über sie selbst aus als über das Faultier?
So ist es, genau. Meistens wurde diese Faulheit, die man in ihnen sah und die sie ja eigentlich gar nicht haben, sie sind halt so, ja, sie sind ja Tiere, keine Menschen, die wurde eben oft verurteilt. Und auch da ist so im 16. Jahrhundert sozusagen der Tiefpunkt erreicht oder der Extrempunkt erreicht, weil man da eben gesagt hat, wir müssen Südamerika kolonisieren, wir müssen die Heiden, die dort leben, dem christlichen Glauben zuführen, weil die eben bei diesen faulen Tieren leben und weil diese Faultiere sie sozusagen vom Seelenheil abhalten, indem sie verhindern, dass sie arbeiten. Also die Faultiere wurden sozusagen schon zu kleinen Teufelchen stilisiert.
Hm. Ja, das ist lange her. Wie ist das heute? Finden Sie heute auch noch solche Zuschreibungen und wie sind die im Moment konnotiert?
Ja, also ich glaube, es gibt so in den letzten Jahren so eine Faultierbegeisterung eigentlich. Also man muss nur mal schauen, was es an Faultiertassen, Faultierportemonnaies, Faultier, ich weiß nicht, gibt. Es ist eine Reaktion darauf, dass unsere Gegenwart doch sehr stark durch Arbeit geprägt ist. Arbeit als Wert, Arbeit als etwas, was unseren Tag strukturiert. Da scheint eben das Faultier, das da so lässig rumhängt, der Aussteiger ist, irgendwie eine Alternative zuzubieten. Und das ist natürlich einerseits schön, andererseits kann man auch sagen, naja, das ist sozusagen Opium fürs Volk. Da ändert man eigentlich nichts an den Arbeitsbedingungen, an den Umständen, unter denen wir arbeiten. Man übt keine Kritik, sondern man steigt so einen Moment aus, wenn man dann eben den Tee aus der Faultiertasse trinkt.
Herr Dr. Keiling, Sie sind Philosoph. Was war denn Ihre stärkste persönliche Einsicht im Umgang mit dem Faultier? Was haben Sie persönlich gelernt?
Dass dieses Tier ja so bestimmte Eigenheiten hat, die man nicht versteht, die irgendwie auch den sozusagen unseren Selbstverständlichkeiten nicht entsprechen, weil es eben nicht arbeitet, weil es nur rumhängt, weil es 20 Stunden schläft und so sind wir als Menschen halt nicht. Und dass wir trotzdem aber so ein Problem damit haben und dann versuchen, es einzunehmen in unsere Deutungsmuster, sei es halt zu sagen, das ist faul, ich bin es aber nicht. Also man kommt eigentlich an das Faultier nicht so recht ran, wenn man sich nicht sehr Mühe gibt, mal die eigenen Vorurteile zurückzustellen. Und das war so sozusagen so meine Erkenntnis. Ja, und dann ist es natürlich immer noch furchtbar niedlich. Also das ist natürlich ganz klar.
Das Faultier. Ein Vorbild für Gelassenheit. Wie es dazu wurde, darüber hat mein Kollege Klaus Hofmeister mit dem Philosophen Tobias Keiling gesprochen. Gelassen leben, darum dreht sich unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Manche Menschen sind ja von Natur aus gelassen und dadurch stressfester als andere. Viele wünschen sich, in Konflikten gelassener zu sein, anstatt emotional zu reagieren. Aber kann man Gelassenheit lernen? Ganz sicher lässt sie sich nicht erzwingen, aber sie lässt sich befördern, zum Beispiel mit Musik. Das scheint geradezu eine Marktlücke zu sein, denn es gibt ja haufenweise Sounds für Meditation und Playlisten zum Runterkommen. Aber welche Popmusik steht für Gelassenheit? Take it easy,
take it easy. Take it easy, immer mit der Ruhe, raten die Eagles, wenn das so einfach wäre. Schließlich hat sich die Band ja selbst viel gezofft, aber schon mal gut ist eben ein Text, der Gelassenheit vermittelt und ein Sänger, der auf keinen Fall angestrengt wirken sollte. Außerdem wichtig, ein entspannter Groove, ein Rhythmus, der eher leicht schleppt als treibt. Musiker nennen das Laid Back. Und weil sie so gelassene Typen sind, haben sich diese zwei Dänen einfach Laid Back genannt und einen ganz gelassenen Sommerhit gemacht. Sunshine, Sunshine Reggae. Manchmal dauert es ein, zwei Jahre, bis wir einen Song wirklich beurteilen können. Man muss ihn ganz oft hören und dann sicher sein, das Ding ist cool genug, wir bringen es raus. So erklärt John Guldberg die Gelassenheit von Laid Back. Warme Sounds, ein mittleres Tempo und eine tiefenentspannte Haltung. Ein Meister dieses Fachs ist Jack Johnson. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't. Klar, wer auf Hawaii lebt und das halbe Leben auf dem Surfbrett verbringt, der macht halt auch gelassene Musik.
Surfing a lot of times will help
Surfen gehen ist wie ein Knopf, mit dem ich mich wieder auf die Grundeinstellung schalte. Ich fühle die Harmonie zur Natur und den Menschen. Großer Fan dieser Gelassenheit ist Pohlmann, Musiker aus Westfalen. Zum Entspannen braucht er aber tatsächlich Meditationsmusik.
Ich habe so eine Meditations-CD, die haue ich mir dann immer auf den Kopfhörer im Tourbus und so, um runterzukommen. Ich bin nicht so gelassen.
Naja, vielleicht kommt das ja noch mit dem Alter. Sein Kollege Stoppock jedenfalls ist durch und durch entspannt. So klingen auch seine Songs.
Das Leben verläuft, so oder so. Das Leben verläuft.
So dieser Faktor, dass ich auch sehr viel mit dem Publikum mache und sehr viel erzähle und so. Und auch sehr entspannt sein kann auf der Bühne, was ja gerade im Rock'n'Roll-Bereich die meisten nicht sind. Die sind ja eher verspannt.
Den Blick fürs große Ganze bekommen, nicht in Details verbeißen, sich von außen betrachten, alles nicht so wichtig nehmen. So könnte es klappen mit der Gelassenheit, auch in der Popmusik.
Entspannt sein und nicht verspannt. Manchmal hilft ja die richtige Musik, sagt uns Henning Eichler. Gelassen leben. Manchmal reicht dazu nicht die richtige Musik im Kopfhörer. Da will man schon mehr. Da will man insgesamt dem Stress und dem Dauergehetze eine Absage erteilen und mehr Gelassenheit ins Leben bringen. Wie kann das gehen? Gabriele Liesenfels ist Coach und Beraterin und sie hat ein Buch geschrieben, Meine Reise zur Gelassenheit. Klaus Hofmeister hat mit ihr darüber gesprochen und sie gefragt, was denn für sie selbst der Auslöser war, um diese Reise zur Gelassenheit anzutreten.
Tatsächlich war es dieses Bewusstwerden, wie oft ich auf Autopilot funktioniere. Ja? Also ob das jetzt ein Streit mit irgendjemandem ist oder eben eine Reaktion auf einen vermeintlichen Angriff. Ich habe bei mir festgestellt, dass ich nicht gut funktioniere, wenn ich auf Autopilot laufe. Und da habe ich angefangen zu schauen, was sind die Trigger für mich? Was sind die Auslöser für mich? Warum werde ich wütend? Warum werde ich ängstlich? Und dann habe ich erkannt, wenn ich diesen Autopiloten unterbrechen kann, das heißt, wenn ich sozusagen eine Pause vor meiner automatischen Reaktion einfügen kann, kann ich bewusst etwas anderes wählen. Und dann habe ich halt gesehen, dass mein Leben so viel angenehmer ist, so viel schöner, so viel leichter, wenn ich meine Autopiloten erkenne und stattdessen eine bewusste Reaktion wähle.
Also das wäre ja im Grunde auch schon mal ein ziemlich substanzieller Rat, den man geben kann auf dem Weg zu mehr Gelassenheit. Also bevor die Autopilotreaktion kommt, erstmal, was ist das dann? Innehalten, denken, ja. Atmen, was ist das?
Es gibt unterschiedliche Methoden. Also man kann dann sich angewöhnen, dass man mit den Fingern leise schnipst hinter dem Rücken. Aber was ich meinen Klienten meistens rate, ist eine kleine Atemübung. Das heißt, wenn die Emotion hochkommt, weil mein Mann schon wieder seine Socken auf dem Boden hat fallen lassen und ich schon merke, ich werde schon wütend, das dann zu bemerken und dann einzuatmen und beim Einatmen zu denken, fühlen und dann auszuatmen mit dem Wort wählen. Ja, das ist ein ganz simpler Trick, wo man sich eine 5-Sekunden-Pause verschafft und dann kann ich überlegen, was wäre jetzt eine Reaktion, die sowohl mir als auch dem anderen gut tut.
Mhm. Es ist ja so, dass wir im Grunde jetzt doch auch ziemlich stark gefordert sind, uns umzustellen, flexibel zu sein. Die Karte im Konzert kann man doch nicht wahrnehmen. Diese Veranstaltung fällt aus und. Und ist es nicht so, dass vielleicht auch eine positive Wirkung dieser Pandemie durchaus ist, dass wir Dinge, die wir uns vor 2 Jahren niemals vorstellen konnten, in Sachen Flexibilität und Gelassenheit jetzt einfach hinnehmen? Haben wir etwas mehr Gelassenheit gefunden inzwischen?
Wir haben eine Art von Resilienz auf jeden Fall gefunden. Gelassen ist man ja nur, wenn man sich den Dingen anpasst und dabei ein friedvolles Gefühl in sich hat. Ja, wenn ich mich nolens volens den Dingen halt immer wieder anpasse und mich dran gewöhne, hat das wenig mit Gelassenheit zu tun. Gelassenheit ist ein innerer Friede. Und natürlich, also die Pandemie hat uns vieles gelehrt, unter anderem auch eine Resilienz, ja, die Fähigkeit, sich schnell anzupassen. Aber wie gesagt, ich muss hinschauen, tue ich das, weil mir nichts anderes übrig bleibt, weil ich mich halt jetzt dran gewöhnt habe, oder kommt es aus diesem inneren Gefühl der Gelassenheit? Wenn ich meinen Fokus immer auf das richte, was ich lernen kann, wofür ich dankbar sein kann, was Gutes daran ist, dann habe ich wirklich diese Gelassenheit. Mhm. Ja, und das ist ein Unterschied zu, ich gewöhne mich halt dran. Naja, wenn es sein muss.
Gabriele Liesenfels, Coach und Beraterin, hat ein Buch geschrieben, Meine Reise zur Gelassenheit. Klaus Hofmeister hat mit ihr darüber gesprochen. Und damit geht die Sendung Himmel und Erde in HR Info für heute ganz gelassen zu Ende. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.